Das ist der BRI-Podcast Hacker News täglich. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um Anthropics neue Position zu Open-Weight-Modellen, um KI-Firmen, die seltene Bücher schreddern und um einen Netflix-Manager, der wegen einer Vertrauensübung gefeuert wurde.
Außerdem ein fehlender Unterstrich, der einen Mann für 18 Monate ins Gefängnis brachte, Googles gescheiterter DMCI-Versuch gegen Scraping und eine Sicherheitslücke in einer LKW-Flottenplattform.
Und wir sprechen über das seltsame Gefühl, das Astronauten nach Monaten im All beschreiben. Ein anhaltendes Beobachtergefühl, fast wie eine Präsenz.
Anthropic hat ein Positionspapier zu Open-Weight-Modellen veröffentlicht. Darin spricht sich das Unternehmen für regulatorische Maßnahmen aus, und zwar ziemlich konkret.
Der Kern. Anthropic fordert, dass Sicherheitstests für die leistungsfähigsten Modelle vorgeschrieben werden. Und zwar unabhängig davon, ob die Modelle aus dem In- oder Ausland stammen und unabhängig davon, ob es sich um offene oder geschlossene Modelle handelt.
Gleichzeitig sollen weniger leistungsfähige Modelle von solchen Tests ausgenommen bleiben. Die Trennlinie verläuft also nicht entlang offen oder geschlossen, sondern entlang der Leistungsfähigkeit.
Und genau da setzt die Kritik an. In der Diskussion um das Papier wird Anthropic vorgeworfen, über Regulierung und die Berufung auf Risiken wie Destillation gezielt Wettbewerber ausschalten zu wollen.
Der Vorwurf lautet, es geht darum, insbesondere chinesische Modelle vom Markt fernzuhalten. Die Frage ist also, geht es hier um Sicherheit oder um Marktschutz?
Das Papier heißt Our Position on Open Weights Models. Anthropic positioniert sich damit in einer Debatte, die für die gesamte Branche immer wichtiger wird.
Ein Beitrag auf Hacker News mit dem Titel AI Companies are Shredding Rare Books hat eine Diskussion ausgelöst, die tief in literarische Dystopien hineinführt.
Ein Kommentator zieht eine Parallele, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Die Praxis erinnere an die Shred-and-Scan-Fabrik aus Fëanor Wynges Roman Rainbow's End. Nicht nur an Bradburys Fahrenheit 451.
Und der Kommentator legt nach, Finge habt das Zerstören und Scannen als kurzen, von Schurken betriebenen Zwischenschritt auf dem Weg zum zerstörungsfreien Scannen vorhergesagt.
Er betont außerdem, die Unterstützung von Annas Archiv sei langfristig eines der besten Dinge, die man für die Menschheit tun könne.
Ein anderer Nutzer stellt klar, die Bedrohung sei digital und deshalb erfordere sie das fortgesetzte Überleben von Lesern. Das ist ein interessanter Gedanke. Es reicht nicht, Bücher zu bewahren. Man braucht auch Menschen, die sie lesen.
Und dann gibt es noch eine Nebenbemerkung, die die Roman-Interpretation hinterfragt. Waren die Betreiber der Fabrik tatsächlich die Schurken? Oder kam diese Rolle nicht vielmehr einer abtrünnigen Führungskraft einer 3-Buchstaben-Behörde zu?
Ein fehlender Unterstrich in einer E-Mail-Adresse. Und ein unschuldiger Mann sitzt 18 Monate in Haft in Kanada. Ars Technica hat den Fall aufgedeckt.
Die Polizei hat die E-Mail-Adressen verwechselt, weil sie das Sonderzeichen übersah. Die Beweise wurden der falschen Person zugeschrieben. Ein schlichtes Typografieversagen mit massiven Folgen.
In der Hacker-News-Diskussion dazu fällt das Wort dystopisch. Kommentator Silisini fragt, hat die Verteidigung völlig versagt oder reicht in Kanada eine IP-Adresse für eine Verurteilung?
Protokollture vermutet, der Richter habe die Nachrichten einfach als Beweis akzeptiert und im Gerichtssaal habe es schlicht an technischem Sachverstand gefehlt.
Silver stellt dann klar, die Nachrichten beweisen das Verbrechen, aber sie stellen nicht die Verbindung zum Angeklagten her. Das ist der entscheidende Punkt.
Und er ergänzt, Anwälte müssten ihre Grenzen kennen und technische Experten beauftragen. Das sei aber extrem teuer und setze voraus, dass man sich Verteidigung überhaupt leisten kann.
Ein US-Bundesrichter hat Googles Versuch zurückgewiesen, per DMCI gegen das Scraping durch SERPAPI vorzugehen. Google argumentierte mit Urheberrechtsverletzung. Das Gericht lehnte diese Begründung ab, berichtet TechDirt.
In der Hacker-News-Diskussion wird es dann richtig interessant. Ein Kommentator mit dem Nutzernamen ThrowawayActD54543 weist auf eine bemerkenswerte Asymmetrie hin.
Googles eigenes Crawling respektiere robots.txt und umgehe Captchas. SERPAPI dagegen setze vollständig auf Endnutzer-Proxys minus und die würden wie Malware verbreitet, zum Beispiel in LGTV-Apps, und gezielt Quellen auslesen, die eine Sperrung verlangen.
Ein anderer Kommentator, Guardian Gott, zitiert eine fiktive Replik, die das Ganze auf den Punkt bringt. Sie versuchen zu entführen, was ich rechtmäßig gestohlen habe, und ich finde das recht ungentlemanlike.
Valerion ergänzt trocken, das fasse jeden einzelnen Fortschritt der KI seit 2022 zusammen.
Die richterliche Entscheidung untermauert damit etwas Grundsätzliches. Dominante Plattformen können sich nicht auf das Urheberrecht stützen, um konkurrierende Datensammlungen zu unterbinden, während die gleiche Praxis ihres eigenen Geschäftsmodells unter anderen Regeln läuft.
Ein Sicherheitsforscher hat eine Schwachstelle in der Flottenplattform von Volvo und Eicher offengelegt und damit Zugriff auf sämtliche Nutzerkonten und Fahrzeuge des Systems demonstriert.
Gemeldet wurde das Problem am 3. November 2025 an den Hersteller WEKV. 2 Wochen lang, keine Reaktion.
Erst nach mehreren Nachfragen und der Einbeziehung zusätzlicher Kontakte wurde dann am 20. November, also 17 Tage nach der Erstmeldung, der Zugang zu den internen APIs gesperrt. Damit war die primäre Lücke geschlossen.
Der Forscher hat seinen Bericht schließlich am 27. Juli 2026 veröffentlicht. In der Hacker-News-Diskussion wird dieser lange Offenlegungszeitraum zwar hervorgehoben, aber die ausbleibende Reaktion von WEKV wird als verheerend für künftige Meldungen durch Sicherheitsforscher kritisiert.
Ein Kommentator hat es so formuliert: Anbieter wie Volvo wünschen Schwachstellenmeldungen gar nicht wirklich. Er riet dazu, solche Informationen stattdessen gewinnbringend an Broker zu verkaufen.
Ein bemerkenswert frustrierter Ratschlag, der zeigt, wie sehr das Vertrauen in den verantwortungsvollen Umgang mit Sicherheitsmeldungen beschädigt werden kann, wenn ein Unternehmen einfach schweigt. Ein Netflix-Manager wurde eigenen Angaben zufolge entlassen, weil er bei einer Vertrauensübung während eines Firmenretreats persönliche Details preisgab.
Der Vorfall dreht sich um ein medizinisches Verfahren, das ihm half, den Tod eines Elternteils zu verarbeiten. Die Berichterstattung stützt sich auf Artikel der New York Post und von Inc.
Ein Hacker-News-Kommentator weist auf einen wichtigen Punkt hin. So ein Retreat mag entspannter wirken als das Büro, aber es bleibt ein Arbeitsplatz mit fortbestehenden Machtverhältnissen.
Er beschreibt das Problem solcher Übungen ziemlich präzise. Ehrlichkeit gleicht einem Minenfeld und mangelnde Offenheit wiederum verhindert jeden echten Kennenlerneffekt. Man kann eigentlich nur verlieren.
Der Kommentator rechnet außerdem damit, dass das Unternehmen den Rechtsstreit verlieren und weiteres Geld in den Fall stecken wird.
Ein Fall, der ziemlich grundsätzlich zeigt, wie schnell gut gemeinte Teambuilding-Maßnahmen arbeitsrechtlich nach hinten losgehen können.
Matthew Solz beschreibt in einem Blogbeitrag ein Gefühl, das viele nachvollziehen könnten. Die Nutzung eines offenen KI-Modells fühlt sich überraschend gut an.
Die Hacker-News-Diskussion dazu zeigt allerdings Skepsis. Ein Nutzer wundert sich, dass das Konzept erst jetzt Anklang findet, wo früher doch Kernel selbst kompiliert wurden.
Ein anderer Kommentator hält den Blogbeitrag für Marketing und merkt an, das Betreiben lokaler Modelle erfordert teure Hardware. Das spreche den Hackergeist nicht an, anders als der günstige Selbstbau von Linux-Systemen damals.
Aber es gibt auch Gegenstimmen in der Diskussion. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass es recht einfach und günstig sei, eigene Modelle zu betreiben.
Da prallen also zwei Sichtweisen aufeinander. Die einen sehen hohe Einstiegshürden und Marketing-Hype. Die anderen sagen, so schwer ist das nicht, probiert es aus.
Ein neuer Artikel von Animation Obsessive rückt eine Künstlerin ins Licht, deren Arbeit oft übersehen wird. Michio Yasuda, die langjährige Chefkoloristin des Studio Ghibli.
Der Beitrag auf der Substack-Seite stellt ihre handwerkliche Arbeit in den Fokus. In der Hacker-News-Diskussion zeigt sich ein Nutzer namens Echo Lot demütig angesichts des Zeitaufwands. Ich zitiere sinngemäß, den der normale Zuschauer nie wahrnimmt.
Ein anderer Kommentator, Dean Putney, lobt die Publikation für ihre gründlich recherchierten und interessanten Beiträge und merkt an, dass Ghibli-Farben tatsächlich selten thematisiert werden.
Der Artikel selbst enthält einen direkten Vergleich mit den Farben in Kikis kleiner Lieferservice. Ein Film, bei dem Yasudas Palette besonders zur Geltung kommt.
Eine schöne Erinnerung daran, wie viel Handwerk in diesen Filmen steckt, jenseits der Regie und der Animation, ganz buchstäblich in jeder einzelnen Farbentscheidung.
Bei Anthropic gab es erhöhte Fehler bei Cloud Opus 5. Die API lieferte eine 529 overloaded Fehlermeldung. Ein klares Zeichen, dass die Server mit den Anfragen nicht mehr hinterherkamen.
Genau, der Vorfall wurde auch offiziell über die Statusseite von Cloud dokumentiert und als serverseitiges Problem eingestuft. Also nichts, was auf der Nutzerseite falsch lief.
In der Hacker-News-Diskussion hat sich jemand mit dem Namen Aldi Power ziemlich deutlich geäußert. Er schreibt, Opus 5 liefere beim Coding unzuverlässige Ergebnisse. Und zwar so massiv, dass bei jeder Nutzung viele Regressionen auftauchen.
Und das Spannende, er sagt, man erkenne das schon in der Planungsphase, sodass er auf eine Implementierung gleich ganz verzichtet. Das ist kein kleiner Bug, sondern ein strukturelles Zuverlässigkeitsproblem.
Die Statusseite von Claude bleibt damit der zentrale Orientierungspunkt, um zu sehen, wann der Overload-Fehler behoben ist. Ein fixes Datum gibt es noch nicht.
Kurzer Themenwechsel. KI-Unternehmen pumpen in den USA gerade Rekordsummen in Washingtoner Lobbyarbeit. Im ersten Quartal 2025 sind die Ausgaben auf ein Allzeithoch gestiegen.
Es geht um die entstehende Regulierung. Die Firmen wollen offenbar früh mitbestimmen, wie die gesetzlichen Leitplanken für künstliche Intelligenz aussehen.
Und die Summen übersteigen die bisherigen Höchstwerte deutlich. Das sagt schon einiges. Wir sehen hier eine Branche, die politisch erwachsen wird und ihre Interessen massiv vertritt.
Welche Firmen genau wie viel ausgegeben haben, geht aus der Meldung nicht hervor. Aber die Richtung ist klar. Das Rennen um Einfluss in Washington hat eine neue Stufe erreicht.
Moonshot AI hat das Chimica 3-Modell auf Hugging Face veröffentlicht, inklusive eines technischen Berichts als PDF.
Auf Hacker News wird aber schnell klar, dass Praktiker noch Lücken sehen. Ein Kommentator vermisst belastbare Ende-zu-Ende-Metriken für realistische Coding-Agenten-Szenarien.
Er will Tokens pro Sekunde und Kosten inklusive Toolausgaben und Wiederholungen sehen, nicht nur isolierte Decode-Benchmarks. Cache-Trefferquoten für verzweigte Mehrrundensitzungen und Router-Last-Verteilungen nach dem Posttraining nennt er ebenfalls als wichtige offene Punkte.
Zur Feinanpassung für eigene agentische Aufgaben wird LoRa in Kombination mit SFT als gangbarer, aber rechenintensiver Weg gesehen. Von RL-Ansätzen raten Diskutanten ohne Feintuning-ABA der Anbieter vorerst ab.
Ein anderer Kommentar schätzt den Hosting-Aufwand ab. Das Modell arbeitet nativ mit MXFP4 und belegt dadurch etwa 1,5 Terabyte VRAM.
1,5 TB VRAM. Das lässt erahnen, was ein 3-Billionen-Parameter-Modell kostet, sobald Drittanbieterpreise feststehen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Noch ein spannender Fall. Das Open-Source-Forum-Projekt Misago hat 2023 AEACT.js aus seinem Frontend entfernt und durch HTMX ersetzt.
Entwickler Rafael Piton erklärt das so. Ein klassisches Multi-Page-HTML-Modell mit deklarativen HTMX-Attributen passt einfach besser zum Python Django Backend und mache die Codebasis schlanker.
In der Hacker-News-Debatte gab es dazu scharfe Gegenrede. Ein Kommentator warf ein, HTMX ignoriere 2 Jahrzehnte Webentwicklung und eigne sich nur für kleine Projekte, wo oft statische Seiten reichen.
Andere Nutzer widersprachen deutlich und nannten diese Kritik uninformiert und ohne Praxiserfahrung.
Da spiegelt sich eine grundsätzliche Auseinandersetzung imperativer Minimalismus per HTMX gegen komponentenbasierte JavaScript-Frameworks und deren Infrastrukturvorteile.
Die Debatte ist nicht neu, aber dieser konkrete Fall zeigt, dass der Schritt für ein echtes Projekt durchaus funktioniert hat, zumindest aus Sicht des Entwicklers.
Tom Lockwood hat den Fortschritt des laufenden Rust-Rewrites von Bun anhand von Git-Statistiken verfolgt und auf Hacker News geteilt.
Was er zeigt, sind Grafiken, die zählen, wie viele Rust-Dateien in Commits geändert wurden, nicht die Gesamtzahl der Commits.
Und das ist ein wichtiger Unterschied. Lockwood selbst entschuldigt sich in seinem Beitrag für diese Darstellungsweise und räumt ein, die tatsächlichen Zahlen können davon abweichen.
Trotzdem, in der Diskussion kommentiert ein Nutzer ganz pragmatisch, der Rewrite werde für die meisten Anwender am Ende gut funktionieren.
Und das ist im Kern, worum es geht, oder? Nicht die exakte Commit-Statistik, sondern ob das Ergebnis am Ende überzeugt.
Bleiben wir bei ungewöhnlichen Wahrnehmungen, aber wechseln den Schauplatz komplett. Astronauten berichten nach 6-monatigen Missionen von einem anhaltenden Gefühl, sie nennen es das Beobachtergefühl.
Das ist der Eindruck, das eigene Leben wie aus einem halben Schritt außerhalb des Rahmens zu betrachten. Und das hält noch Wochen nach der Rückkehr an.
Auf Hacker News beschreibt ein Nutzer genau dasselbe Phänomen, aber nach monatelangen Einsätzen auf einem US-U-Boot. Die Marine diagnostizierte es später als Dissoziation nach dem DSM.
Und Dissoziation hat zwei typische Formen. Die eine ist Depersonalisation, das Gefühl vom eigenen Körper oder Handeln losgelöst zu sein, als sehe man sich selbst in einem Film.
Die andere ist Derealisation. Die Außenwelt wirkt unecht, traumartig, neblig. Die Auslöser, Trauma, überwältigender Stress, gelten als Schutzmechanismus. Aber auch Alltagsreize können das triggern. laute Geräusche, starke Emotionen, Erinnerungen an Vergangenes.
Ein neuer Benchmark will messen, wie stark KI-Coding-Modelle zu sogenanntem Slop-Code neigen, Slop-Code-Bench. Getestet wurde mit Opus 5.
Der Ersteller Doughty ist auf Hacker News allerdings sehr offen. Das war nur ein erster, schneller und günstiger Versuch für ein brandneues Modell. Künftige Arbeiten sollen auch Sol und Fable einbeziehen.
In der Diskussion meldet sich Johnny Bonk und sagt, Opus 5 sei kaum eine Verbesserung. Ein Wow-Faktor habe zuletzt bei Opus 4, 4. Juni und Fable bestanden, und zwar vor einer, wie er es nennt, angeblichen Einschränkung durch die Trump-Regierung.
Und Doughty selbst stimmt dem zumindest teilweise zu. Er persönlich empfand Opus 4 ähnlich. Das ist eine interessante Datenlage. Ein erster Benchmark und geteilte, subjektive Eindrücke aus der Community.
Zum Schluss ein Blogbeitrag auf in.andros.dev. Die These, moderne E-Mail könne aus entlehnten Komponenten gebaut werden.
In der Hacker-News-Diskussion wird eine konkrete Erweiterung vorgeschlagen. Ein System mit Erstkontaktzustimmung. Eine unbekannte Adresse landet nicht direkt im Postfach, sondern ihre erste Nachricht erscheint in einer Art Anfragenbox, ähnlich den Nachrichtenanfragen in Signal.
Der Nutzer akzeptiert, der Thread wird dauerhaft geöffnet. So behält Mail die Grundeigenschaft, dass ein Fremder anklopfen kann, ohne das Postfach zu fluten.
Teilnehmer vergleichen den Mechanismus mit hhy.com und fragen, ob ein Mail-Server standardmäßig so konfigurierbar sei. Manche erwägen sogar, ob die Spezifikation direkt Nachrichtenprotokolle wie WhatsApp ersetzen könnte.
Eine spannende Diskussion, aus entlehnten Komponenten eine vertraute Technologie neu denken. Das war unsere Tour durch die Tech-Nachrichten heute. Wir haben viel Boden gut gemacht, von Anthropics Positionspapier zu Open-Weight-Modellen über den fehlenden Unterstrich, der einen Mann in Kanada 18 Monate ins Gefängnis brachte, bis hin zu diesem kuriosen Netflix-Rauswurf bei einer Vertrauensübung.
Und der Astronautenbericht über dieses Beobachtergefühl nach 6 Monaten im All, das nehme ich als bleibendes Bild mit. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.